Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: politische Schlappe für Irans Präsidenten Ahmadinejad. Sein Vizepräsident weicht dem Druck des obersten Führers und tritt zurück. Waldbrände in Südeuropa. Betroffen sind vor allem Korsika und Süditalien. In Spanien hat sich die Lage beruhigt. Später dann: Marokkos König Mohammed feiert das 10. Thronjubiläum. Aus seinen Reformbemühungen ist nicht viel geworden. Und die Schweizer Uhrenindustrie spürt die Exportflaute besonders stark. Eine Krise wie in den 1970er Jahren erwarten Experten aber nicht. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Afra Galati, sie hat den Nachrichtenüberblick.
In zahlreichen Ländern haben Demonstranten die iranische Regierung aufgefordert, ihr hartes Vorgehen gegen die Opposition zu beenden. Auch in Genf und Lausanne gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße. Zum weltweiten Aktionstag riefen verschiedene Organisationen wie Amnesty International und Reporter ohne Grenzen auf. Anlass war der Einsatz iranischer Sicherheitskräfte nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad. Die iranische Opposition wirft den Behörden vor, verhaftete Demonstranten gefoltert zu haben. In Iran selber sprach der oberste geistliche Führer Ayatollah Khamenei ein Machtwort. Präsident Ahmadinejads Vize Mashaye musste zurücktreten. Bei der britischen Post hat ein Streik begonnen, der insgesamt 3 Tage dauern soll. 12.000 Mitarbeitende protestieren damit dagegen, dass Stellen gestrichen und die Löhne gekürzt werden sollen. Die Gewerkschaft wirft der staatlichen Royal Mail vor, sie setze den Rotstift an, um das Unternehmen für die Privatwirtschaft fit zu machen. Royal Mail hingegen kritisiert die Gewerkschaft, weil sie verhindere, dass die Post modernisiert werde. Vor 2 Wochen hatten die Postmitarbeiter schon einmal gestreikt. Der letzte britische Veteran des Ersten Weltkriegs ist tot. Harry Patch ist am Morgen im westenglischen Somerset im Alter von 111 Jahren gestorben. Das teilte sein Pflegeheim mit. Patch, der 1898 geboren wurde, erlebte 3 verschiedene Jahrhunderte sowie 6 verschiedene britische Monarchen. Patch war für kurze Zeit auch der älteste lebende Brite. Vor einer Woche war sein Landsmann Henry Ellingham, ebenfalls ein bekannter Veteran des Ersten Weltkriegs, 113-jährig gestorben. Die größte Islamistengruppe der Philippinen stellt ihre Angriffe gegen die Armee ein. Das sagt ein Sprecher der Moro-Befreiungsfront. Die Regierung hatte die Waffen bereits am Donnerstag einseitig ruhen lassen. Vertreter beider Seiten sollen sich nun in den kommenden Wochen treffen, um die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen vorzubereiten. Die Moro-Befreiungsfront kämpft seit 40 Jahren für einen islamistischen Staat im Süden der Philippinen. Die schweren Busch- und Waldbrände auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika haben bereits über 5000 Hektar Land verwüstet. Eines der 3 Feuer breitet sich nach Behördenangaben immer noch aus. In den letzten Tagen waren von den Feuern etwa 15 Häuser und 60 Autos zerstört worden. Auch in Süditalien sind 1500 Feuerwehrleute und Freiwillige im Einsatz, um insgesamt 17 Wald- und Buschbrände zu bekämpfen. In Spanien hingegen, wo landesweit mehr als 17.000 Hektar Land verbrannten, hat sich die Lage nach Behördenangaben entspannt. Genau 100 Jahre nach dem ersten Flug über den Ärmelkanal ist es einem Piloten gelungen, dieses historische Ereignis zu wiederholen. Der Franzose Edmond Salis startete am Morgen in einer Originalmaschine des französischen Luftfahrtpioniers Louis Blériot bei Calais. Rund 40 Minuten später landete er auf der anderen Seite des Ärmelkanals im englischen Dover. Am Terminal 1 des Flughafens Zürich können ab Donnerstag nicht mehr alle Passagiere an den herkömmlichen Schaltern einchecken. Für Economy-Class-Passagiere der Swiss stehen nur noch Automaten bereit. Für unbegleitete Kinder und Menschen mit Behinderungen bleibt ein Spezialschalter offen. Der Spanier Alberto Contador dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit die diesjährige Tour de France gewinnen. Fritz Bischoff.
Contador verteidigte im Aufstieg zum legendären Mont Ventoux als Tagesvierter sein gelbes Trikot ohne Mühe. Er führt vor dem abschließenden, morgigen Sonntag, mit der Zielankunft in Paris mit über 4 Minuten vor Andy Schleck und über 5 Minuten vor Lance Armstrong. Die heutige Etappe entschied der Spanier Juan Manuel Garate vor dem deutschen Tony Martin für sich. Der zweifache Eiskunstlauf-Weltmeister Stefan Lambiel kehrt in den Wettkampfsport zurück. Der 34-jährige Walliser will sich für die Olympischen Spiele im kommenden Februar in Vancouver qualifizieren. Im Gegensatz zum Rücktritt im Oktober 2008 ist der Rücktritt vom Rücktritt kaum eine Überraschung. Automobil: Felipe Massa ist im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn verunfallt. In der Endphase des Qualifyings prallte ein Teil an seinen Helm, das sich vom Auto des vor ihm herfahrenden Landsmanns Rubens Barrichello gelöst hatte. Massa war in der Folge offenbar benommen, sein Auto prallte in einen Reifenstapel. Er wurde in ein Spital geflogen. Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso sicherte sich überraschend die Pole Position für den Grand Prix von Ungarn vor dem Red Bull Duo Sebastian Vettel, Mark Webber. Aus Schweizer Sicht war der Auftritt von Sebastian Buemi erfreulich. Der Waadtländer fährt vom 11. Startplatz los. Miserabel dagegen die Leistung von BMW Sauber mit den Rängen 16, Nick Heidfeld, und 19, Robert Kubica. Und zum Fußball: Um 17.45 Uhr haben 2 Partien der Super League begonnen. St. Gallen liegt gegen Xamax 0:1 zurück. In der 14. Minute traf Garavanovic für die Neuenburger. Zürich führt gegen Bellinzona 1:0. Torschütze für die Zürcher in der 10. Minute, Djuric.
Das Wetter: Morgen Sonntag ist es im Norden meist sonnig bei 27 Grad. Im Tessin und in den Bündner Südtälern ziehen in der Nacht Wolken und teils auch Schauer oder Gewitter auf. Tagsüber wird es wieder sonniger. Die Temperaturen steigen im Süden auf 28 Grad. Am Montag ist es erst noch sonnig bei rund 30 Grad. Dazu bläst Föhn. Am Nachmittag und in der Nacht auf Dienstag gehen teils kräftige Schauer und Gewitter nieder.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Wir analysieren zunächst die politische Schlappe für Irans Präsidenten Ahmadinejad. Der Verlust seines Vizepräsidenten zeige vor allem eines, meint unsere Gesprächspartnerin. Die konservative Führung ringt um die richtige Politik gegenüber den USA. Weiter dann: Papier ist geduldig, auch in Marokko. Frauenrechte sind Theorie geblieben, auch 10 Jahre mit dem selbsternannten König, Reformkönig Mohammed. Mit Luxusprodukten der Krise trotzen, der Tipp eines Analysten an die Schweizer Uhrenbranche. Ein Radioredaktor hat Schweinegrippe. Übungshalber, wir testen die Vorbereitungen im Spital Basel auf die Pandemie. Und dann tauchen wir ab zu den Mauerblümchen der Meere. Seegraswiesen sind bedroht und das könnte schlimmere Folgen haben, als viele denken mögen. Eine Woche lang hat sich Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad taub gestellt. Er wollte nichts wissen von der Politik des obersten geistlichen Führers. Ali Khamenei hatte verlangt, dass Ahmadinejad auf seinen neuen Vizepräsidenten Mashai verzichte. Jetzt hat Khamenei ein Machtwort gesprochen. Mashai tritt zurück. Ich habe Christiane Hoffmann, Iran-Expertin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gefragt: Ist Khamenei daran, Ahmadinejad die Unterstützung zu entziehen?
Nein, also das glaube ich nicht. Der religiöse Führer sieht sich ja als jemand, der eigentlich über den politischen Fraktionen steht. Das ist seine Position, seine Rolle. Und er ist ja schon beachtlich weit auf die Seite von Ahmadinejad ausgeschwenkt, als er sich hinter ihn gestellt hat nach den Wahlen, die ja gefälscht sein sollen und wahrscheinlich auch sind. Aber er hat einfach gezeigt, eine bedingungslose Unterstützung für Ahmadinejad in jeder Frage gibt es nicht. Darauf kann sich Ahmadinejad nicht verlassen. Das hat er damit deutlich gemacht.
Und Ahmadinejads Stellung ist schwächer geworden.
Ja, das ist zweifellos eine Schlappe für den Präsidenten, aber es ist eher eine Schlappe in der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen konservativen Fraktionen. Es geht hier ja nicht um eine Auseinandersetzung mit der Opposition, mit Mousavi, seinem Gegenkandidaten.
Weshalb wollte denn Khamenei keinen Vizepräsidenten Mashai haben? Liegt das an dessen Äußerung zu Israel und zu den USA? Er hatte ja Iran als Freund dieser beiden Länder bezeichnet.
Mashaei ist ja schon vor einiger Zeit, als er diese Äußerung gemacht hat, sehr scharf kritisiert worden. Und jetzt hat sich vor allen Dingen die Zeitung Kayhan und deren Herausgeber Hussein Shariat Madari gegen ihn gewandt. Der Shariat Madari ist ein sehr wichtiger außenpolitischer Berater des religiösen Führers. Also das macht schon Sinn, dass er aus diesem Grund den Rücktritt verlangt hat. Was vielleicht noch wichtig ist, Khamenei hat dem Ahmadinejad ja schon vor einer Woche gesagt, er müsse Mashaei zurückziehen. Und Ahmadinejad hat es also gewagt, ihm eine ganze Woche lang sozusagen zuwiderzuhandeln. Und im Endeffekt hat dann Mashaei seinen Rücktritt erklärt. Also da sehen wir, dass diese Beziehung zwischen Ahmadinejad und Khamenei durchaus schwierig und auch spannungsvoll ist.
Weshalb denn hat Präsident Ahmadinejad sich für Mashaei entschieden als Vizepräsident? Ist das ganz einfach aus Gründen der Vetternwirtschaft, weil die Kinder der beiden sind ja miteinander verheiratet?
Ja, ich glaube, in Iran ist die Logik einfach andersherum. Die Kinder sind miteinander verheiratet, weil die beiden schon lange politische Weggefährten sind und die Familien sich gut kennen. Ich glaube aber, dass dem Ahmadinejad die Israel-Äußerungen von Mashaei möglicherweise sogar geradezu recht gewesen sind. Man sollte vielleicht bedenken, dass solche Äußerungen immer auch auf die USA zielen. Und es hat ja immer wieder Spekulationen gegeben, dass Ahmadinejad eigentlich an einer Öffnung nach Washington interessiert ist. Er hat damals den Brief an Bush geschrieben, dann eine Gratulation an Obama. Und er weiß natürlich, dass das für ihn ein großer Popularitätszuwachs wäre. Und gerade jetzt, wo seine Legitimität so brüchig geworden ist, würde das ihm natürlich ungeheuer nützen, wenn er jetzt durch eine Annäherung praktisch eine internationale Legitimierung erhalten würde. Das käme ihm sicher sehr zu Pass. Und man muss auch bedenken, dass ja die G8 gesagt haben, Iran solle jetzt mal bis September reagieren. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass im Moment hinter den Kulissen in Teheran sehr darum gerungen wird, wie sollen wir jetzt mit unserer Politik gegenüber dem Westen, gegenüber den USA fortfahren. Und in dem Zusammenhang würde ich diese Auseinandersetzung zwischen Khamenei, Ahmadinejad und Mashaei auch sehen.
Ist ja doch eigentlich erstaunlich, Iran unter Ahmadinejad öffnet sich gegenüber den USA.
Ja, ich bin nicht sicher, ob man das im Westen immer so richtig gesehen hat. Es kam eben ja von Ahmadinejad sehr zwiespältige Signale. Einerseits haben wir die ganz scharfen anti-israelischen Äußerungen, aber wir haben eben auch diese Annäherungsversuche an die USA. Man darf eben nie vergessen, wie viel politisches Kapital sich in Iran daraus schlagen ließe, wenn diese Öffnung in einer gesichtswahrenden Weise gelingen würde oder zumindest eine Annäherung.
Die Einschätzung von Christiane Hoffmann, Iran-Expertin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Marokko feiert. Mohammed VI. Ist seit 10 Jahren auf dem Königsthron. Als Hoffnungsträger und Reformer trat er im Juli 1999 die Nachfolge seines Vaters Hassan an, der das Land 40 Jahre lang mit eiserner Faust regiert hatte. Tausende von politischen Gefangenen kamen frei, Konzentrationslager wurden geschlossen und eine Wahrheitskommission sollte die Zeit der Repression aufarbeiten. Vor 5 Jahren revidierte der junge Monarch gar das Familienrecht und versprach damit den Frauen Marokkos mehr Mündigkeit. Doch aus der Frauenemanzipation ist nichts geworden. Die RS Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind über den erlahmten Reformeifer seiner Hoheit.
Mit der Verabschiedung eines für arabische Verhältnisse fortschrittlichen Familienrechts, der sogenannten Mudawana, lancierte Mohammed VI. Im Februar 2004 sein bisher letztes Reformprojekt. Der Erlass verhalf den marokkanischen Frauen zu weit mehr Freiheiten und Selbstbestimmung, als die sonst stark an der koranischen Scharia orientierten Zivilgesetze anderer islamischer Staaten. Einzig das tunesische Frauenstatut geht zumindest auf dem Papier noch weiter. So wurde den Marokkanerinnen erstmals ein eigenständiges Recht auf Scheidung, aber auch zur Wahrung von Vermögens- und Persönlichkeitsrechten bei der berüchtigten Verstoßung durch den Mann gewährt. Außerdem erhielten sie das ausdrückliche Recht auf Bildung, freie Berufswahl und unabhängige Wahrnahme von Sorgerechten für eheliche wie uneheliche Kinder sowie selbstständige Ausübung politischer Rechte. All dies kam einer sozialen Revolution gleich in einer so konservativ-archaischen Gesellschaft wie der marokkanischen und wurde deshalb von der aufgeklärten Elite begeistert als großer Durchbruch gefeiert. Bloß blieb die Mudawana weitgehend toter Buchstabe, wie die meisten anderen Reforminitiativen des jungen Monarchen, weil er und die Regierungen von seinen Gnaden herzlich wenig zu deren Umsetzung taten. Mohammed VI. Beschränkte sich vielmehr auf persönliches Vorleben der neuen Verhältnisse, indem er seine Gattin, die selbstbewusst emanzipierte Informatikingenieurin Salma Benani, in der Öffentlichkeit konsequent westlich gekleidet und unverschleiert auftreten ließ. Ansonsten aber wussten nur Frauen aus der dünnen städtischen Ober- und Bildungsschicht ihre neuen Rechte wahrzunehmen, während die Kunde davon die zu 80% analphabetischen Frauen auf dem Lande bis heute entweder nicht erreichte oder ihnen deren Durchsetzung verweigert wurde. Wird doch Recht in großen Teilen Marokkos immer noch von allmächtigen Kites, Dorf- und Stammesältesten gesprochen und konsequent männlich ausgelegt. Nur wenige Anwälte haben sich auf das neue Recht spezialisiert, lassen sich dafür fürstlich bezahlen und meiden im Einzelfall Risiken wie Konfrontationen. Auch Beratungsstellen finden sich nur in Städten und die marokkanische Frauenbewegung ist landesweit viel zu schwach, um der eigenen Sache Nachdruck zu verleihen. Der einstige Hoffnungsträger und Reformkönig Mohammed VI. Aber widmet sich längst wieder seinen wesentlich erfolgreicheren Geschäften, die den Hof der Alawiten, aller schreienden Armut seiner Untertanen zum Hohn, laut jüngster Statistik des US-Magazins Forbes inzwischen zum siebten reichsten Königshaus der Welt machten, noch vor so manchem Ölscheichtum am arabischen Golf.
Es waren miserable Zahlen, welche diese Woche über die Schweizer Exporte bekannt wurden. -16% im ersten Halbjahr. Besonders gelitten hat die Uhrenindustrie, ein Aushängeschild der Schweiz. Hier brachen die Exporte gleich um mehr als einen Viertel ein. Bereits wurden Arbeitsplätze abgebaut. Da stellt sich die Frage, kommt es so schlimm wie in den 1970er Jahren, als 2 von 3 Arbeitsplätzen in der Schweizer Uhrenbranche verschwanden? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Bis vor kurzem entwickelte sich die Schweizer Uhrenindustrie prächtig. Jedes Jahr wurden noch mehr und noch teurere Uhren verkauft, zu 3/4 ins Ausland. Mit der Wirtschaftskrise kam der jähe Einbruch. Betroffen sind alle Unternehmen, auch das Traditionshaus Tag Heuer aus der Uhrenmetropole La Chaux-de-Fonds. Wie viel der Rückgang bei Tag Heuer genau beträgt, sagt die Firma nicht. Tag Heuer-Verkaufsleiter Christian Adam bestätigt die Exportprobleme, gibt aber zu bedenken.
Vergessen wir nicht, 2008 war für uns alle, oder die meisten unter uns, speziell für Tag Heuer, ein absolutes Rekordjahr.
Heute ist die Uhrenindustrie wieder auf dem Niveau von 2006 angelangt, das damals als sehr gutes Jahr galt. Trotzdem schafft der Einbruch Probleme, denn die Firmen haben seit 2006 tausende neue Mitarbeiter eingestellt. Mittlerweile haben einige kleinere Uhrenfirmen Leute bereits entlassen. Bei Tag Heuer aber gab es bis jetzt noch keine Entlassungen, obwohl das Unternehmen in allen Exportmärkten weniger verkauft. Angst vor der Zukunft hat man bei Tag Heuer dennoch nicht.
Also ich bin grundsätzlich sehr zuversichtlich, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, der große Unterschied zu früheren Krisen, die wir in der Uhrenindustrie gekannt hatten, die Uhrenindustrie hat keine strukturelle Krise, eigentlich die Branche ist stärker als je zuvor.
Die Finanzkrise sei schuld, dass weltweit weniger Uhren gekauft würden, sagt Adam. Bei der letzten großen Uhrenkrise in den 70er Jahren habe der Fehler in der Schweiz selber gelegen. Auch Patrick Schwendimann, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, sieht dies so.
Damals setzte eine technologische Revolution der Schweizer Uhrenindustrie arg zu. Gefragt waren plötzlich präzise asiatische Quarzuhren und nicht mehr die mechanische Handwerkskunst der Schweizer.
Heute hingegen ist die Schweizer Uhrmacherkunst wieder gefragt. Abgesehen von der Swatch meist die teure. Wegen der Finanzkrise haben es aber gerade die teuren Uhren derzeit schwer auf dem Markt. Trotzdem sollte die Industrie der Luxusstrategie treu bleiben, meint Schwendimann.
Kurzfristig leidet zwar dieses Segment, ausgehend von einer sicher natürlich hohen Basis ebenfalls stark. Langfristig wird das Luxussegment jedoch wieder überdurchschnittlich wachsen.
Für den Analysten ist jedoch klar, die jetzige Krise wird in der Uhrenindustrie zu einem Bereinigungsprozess führen.
Es wird sicherlich eine Bereinigung geben. Die eine oder andere Marke wird sicher ihre Unabhängigkeit verlieren oder allenfalls sogar ganz verschwinden.
Treffen werde es vor allem die kleinen Betriebe, die nicht wie Tag Heuer einem großen Konzern angehören. Dort am Firmensitz in La Jotfonds will man an der Strategie mit Uhren im mittleren bis oberen Segment festhalten. Und Verkaufschef Christian Adam rechnet schon wieder mit besseren Zeiten.
Ich bin mittelfristig und da sehe ich Zeithorizont bereits ab Anfang 2010 ganz klar wieder Wachstumsmöglichkeiten für unsere Industrie.
Glaubt man den Marktbeobachtern, wird die jetzige Krise nur kurz und vergleichsweise glimpflich ausfallen.
Die Zahl der Schweinegrippefälle steigt konstant auch in der Schweiz. Mit bis zu 2 Millionen Fällen rechnen die Gesundheitsbehörden für den kommenden Herbst. Die Schweizer Spitäler rüsten sich für die Grippesaison mit speziellen Notaufnahmen und Isolierzimmern. Raphael von Matt hat im Universitätsspital Basel einen Testlauf als fiktiver Grippepatient gemacht.
Ja, guten Tag.
Grüezi, das ist von Matt.
Was geht bitte?
Ich habe ein Grippesymptom.
Also ist gut, dann ziehen Sie eine Maske anziehen und Ihre Hände desinfizieren und dann rufen Sie nochmal und ich höre rein.
Okay.
Die Notfallaufnahme des Universitätsspitals Basel. Ich ziehe also eine Schutzmaske an und trete ein. Eine Krankenschwester führt mich in ein schlichtes Zimmer, wo ich isoliert warte. Zeitschriften gibt es keine. Man könnte sich anstecken beim Blättern. Die Krankenschwester holt mich ab.
Herr von Matt, wie sind Sie denn gerade bei mir gekommen?
Ja.
Nach Möglichkeit, wenn es Ihnen etwas anlangen.
Jetzt gehen wir in den Vortriage und dann muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen zu der Schweinegrippe.
War ich im Ausland in einem Risikogebiet? Wann sind die Grippesymptome aufgetaucht? Wie fühlen sich die Schmerzen an? Alarmzeichen gibt es. Verdacht auf Schweinegrippe. Der fiktive Patient wird deshalb in ein Isolierzimmer geführt. Im Flur kreuzen wir einen Notfallpatienten, der mit seinem Bett in einen Operationssaal geschoben wird. Durch meine Maske frage ich:
Ist jetzt da kein Ansteckungsrisiko für andere Patienten, die da sind?
Nein, weil aus diesem Grund haben sie den Mundschutz an, so wie ich auch. Und darum kann auch gar nichts passieren.
Im Isolierzimmer, extra eingerichtet für Schweinegrippe-Patienten. Für das Spital ist das aber auch ein Zusatzaufwand. Es sind täglich 2 zusätzliche Pflegerinnen und 2 zusätzliche Ärzte im Einsatz. Sie untersuchen Patienten wie mich.
So, Herr von Matt, und jetzt messe ich Ihnen noch das Blutdruck. Der Blutdruck ist soweit in Ordnung, 130 auf 85.
Die Krankenschwester trägt meine Daten in eine Tabelle ein. Nach ein paar Minuten kommt die zuständige Ärztin, die Engländerin Anne Taktmeier. Sie schaut sich meine Puls- und Blutdruckwerte an und sie hört meine Lunge ab. Ihr Befund?
Okay, Herr von Matt, Ihre Untersuchung, das ist alles gut. Sie gehen jetzt nach Hause. Wir geben Sie 2 Masken mit. Da sollten Sie bleiben bis um 24 Stunden, nachdem Sie überhaupt keine Symptome haben.
Ich bin also ein leichter Schweinegrippefall, ein fiktiver zudem. Real sind dagegen die 21 Fälle in Basel, bei denen bisher das AH1N1-Virus gefunden wurde. Aber auch sie waren keine schweren Fälle. Niemand musste im Spital bleiben. Das Behandlungskonzept bewähre sich, sagt die Ärztin Anne Taktmeier.
Patienten mit Grippeverdacht kommen nicht in Kontakt mit anderen Tagespatienten oder Notfallpatienten. Wir haben Mannschaften, die nur für Schweinegrippe tätig sind. Das funktioniert sehr gut.
Sollte die Zahl der schweren Fälle jedoch stark zunehmen, auch dann sei das Basler Spital gerüstet, sagt Christian Schneider, der Leiter der Pflege in der Notfallstation.
Wir können einerseits eine ganze Abteilung eröffnen, zusätzlich können zudem aber auch noch eine extra Notfallstation eröffnen. Diese Pläne existieren, die können ausgelöst werden, da sind wir vorbereitet.
Gut möglich, dass daraus Realität wird. Im Extremfall könnte jede vierte Schweizerin und jeder vierte Schweizer an der Schweinegrippe erkranken. Das schätzt das Bundesamt für Gesundheit. Das Universitätsspital Basel hält für dieses Szenario bis zu 70 Betten bereit, für die Patienten mit den schwersten Symptomen.
Raphael von Matt. Ein Sandstrand besteht aus Sand und sonst aus gar nichts. So jedenfalls wünschen sich das Badetouristen. Meeresbiologen hingegen sehen das anders. Sie mögen Strände, an denen unter Wasser möglichst viel Seegras wächst. Diese unscheinbaren Grünpflanzen spielen eine wichtige Rolle für das Leben im Meer. Doch sie sind bedroht. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey zur weltweit ersten großen Studie über Nutzen und Zustand der Unterwasserwiesen.
Badestrände sind oft mit angeschwemmtem, glitschigem Grünzeug bedeckt. Doch nicht alles sind Algen, viel davon ist Seegras. Die unscheinbaren, schmalen Halme wachsen im flachen Wasser vor dem Strand. Anders als Algen haben sie richtige Wurzeln und können sich deshalb im sandigen Untergrund verankern. Doch die Seegraswiesen lichten sich weltweit. Immer schneller schrumpfe dieses wichtige Ökosystem, sagt Carlos Duarte vom Spanischen Forschungsrat.
This global loss of this important ecosystem is accelerating and this signals at a major problem in the coastal ocean.
Das sei ein Signal für große Probleme in den Küstenregionen, denn Seegräser schützen die Strände vor Erosion, also davor, dass sie weggespült werden. Und für das Leben im Wasser sind sie zentral. Denn viele Kleinstlebewesen, welche am Anfang der Nahrungskette stehen, finden in den Unterwasserwiesen Schutz. Nur dort können sie sich vermehren. Gibt es nicht genügend Seegras, wird es aber auch für bestimmte Fischarten schwierig, sagt der Meeresökologe Thorsten Reusch vom Geomar-Institut in Kiel.
Es gibt auch viele kommerziell bedeutende Fischarten. Ein Beispiel wäre der Hering an der südlichen Ostseeküste, der eben Seegraswiesen braucht, um dort seinen Laich abzulegen, weil er auch Struktur braucht, wo er die Eier dran kleben kann.
Struktur, die auf dem ansonsten kahlen Sandgrund fehlt. Seegraswiesen sind genauso wichtig und genauso bedroht wie Korallenriffe, sagen die beiden Forscher. Trotzdem sorgen Seegräser kaum für Schlagzeilen. Thorsten Reusch.
Korallenriffe sind eben sehr viel charismatischer, sehr viel besser bekannt, sind bunt. Seegraswiesen sind in der Regel monoton grün. Von daher sind die noch nicht so ins Bewusstsein gerückt. Das gilt ja sogar für Meeresbiologen selber. Wenn Sie da mal vergleichen, wie viele Leute an Korallenriffen forschen versus Seegraswiesen, ist es sicherlich auch ein ganz klares Übergewicht zu den Korallenriffen.
Verkannt, unterschätzt und bedroht. Seegräser sind die Mauerblümchen der Meere. Schuld an ihrem Niedergang sind Küstenverbauungen, Schiffsanker und vor allem schlechte Wasserqualität. Überschüssiger Dünger aus der Landwirtschaft, der über die Flüsse ins Meer läuft, ist das größte Übel. Denn dieser Dünger fördert das Wachstum von kleinen, im Wasser schwebenden Algen. Diese können sich explosionsartig vermehren und dem Seegras das Licht wegnehmen. Deutlich sei dieser Effekt etwa in der nördlichen Adria, aber auch an der spanischen Ostküste zwischen Barcelona und Valencia, sagt Carlos Duarte, der auf Mallorca arbeitet. Doch auch dort, quasi vor seiner Haustür, beobachtet der Forscher den Rückgang des Seegrases. An der Wasserqualität liege es aber nicht.
Even though the water quality remains good, we are observing very large losses of Posidonia meadows in the Balearic Islands, and this must be attributed to climate change.
Schuld sei die Klimaerwärmung. In den Hitzejahren 2003 und 2006 sei die Wassertemperatur auf über 29 Grad geklettert. Für die Seegräser sei das zu heiß und innerhalb kürzester Zeit seien große Mengen von ihnen eingegangen. In Zukunft seien mehr solche Hitzesommer zu erwarten und die Situation für die Seegräser spitze sich deshalb weiter zu. Ansetzen, so sagen beide Forscher, müsse man an vielen Fronten. Dass sich etwa die Landwirtschaftsabwässer erfolgreich reduzieren lassen, das zeige das Beispiel Dänemark. Dort habe man das Problem schon in den 70ern erkannt.
They have reduced the inputs of materials from agriculture by 50%, while the total output of agriculture production has been increasing.
Dänemark habe es geschafft, die Landwirtschaftsabwässer, die ins Meer fließen, seit den 70ern um 50% zu reduzieren, und das bei steigender Produktivität.
Odette Frey über bedrohte Unterwasserwiesen. So viel vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 News und der Musikwelle. Das Echo der Zeit als Konserve gibt es dann via Internet ab 20 Uhr ungefähr unter drs.ch. Dort steht auch, wie Sie zu den DRS-Sendungen als Podcast kommen. Verantwortlich für das heutige Echo der Zeit war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.